Ein turbulentes, ein schräges, ein heftiges Jahr geht zu Ende. Das könnte man von jedem Jahr behaupten, aber ich fand zumindest gefühlt, dass 2015 schon heftig war. Und da ist ja fast die Finanz-, die Griechenland-, die Wirtschafts- und Euro-Krise vergessen. Dabei war die ja irgendwie auch noch da. Ist sie noch da? Spielt die noch? Zumindest in der medialen Wahrnehmung scheint sie keine große Rolle mehr zu spielen. Und wie die journalistische Wahrnehmung ist, das frage ich einen Mann, der täglich Journalismus macht. Er ist Chefredakteur vom Neuen Deutschland. Tom Strohschneider ist das und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Strohschneider.
Schönen guten Tag.
War das aus journalistischer Sicht schon ein turbulentes Jahr?
Oh, das ist, glaube ich, sogar übertrieben. Also man muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Aus der eigenen Wahrnehmung ist immer das am größten, am schwierigsten und am aufregendsten, was man gerade erlebt. Aber ich würde schon sagen, 2015 war echt ein Hammerjahr. Das war journalistisch ein gutes Jahr, weil es eine ganze Reihe von Themen gab, die uns ordentlich getrieben haben. Es war politisch, glaube ich, ein Jahr, was im Rückblick in einigen Jahren, wenn wir zurückschauen, doch eins sein könnte, was wir als Jahr der Wende bezeichnen. Und da spielt die Frage Griechenland, die zwei Wahlen, die Syriza-Regierung, die Krisenpolitik auf europäischem Parkett, glaube ich, eine große Rolle. Auch wenn man jetzt gerade davon nicht mehr so viel hört, aber der Prozess, der im Januar begonnen hat mit dem ersten Syriza-Wahlsieg, mit der doch teils aggressiven Zurückweisung sozialdemokratischer Politikansätze durch die europäischen Gläubiger, der doch ja bisweilen ins abfällige neigende Stimmungsmache gegen Griechen und so weiter, das ist alles, sagen wir mal, in einem Kaltzustand, aber es ist nicht aufgehoben und wir werden da bald wieder von hören, glaube ich.
Hm. Und das heißt immer die Frage, wie stark die neoliberalen Kräfte sind in Europa. Erleben wir da gerade eine Polarisierung?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir nicht ganz richtig gelegen haben. Das sage ich ganz selbstkritisch mit unserer Einschätzung Anfang des Jahres, dass der griechische Frühling auch rascher zum europäischen Frühling, also gegen diesen neoliberalen Kurs, gegen eine letztendlich auch im kapitalistischen Sinne völlig unvernünftige Austeritätspolitik gegen Ausgrenzung und europäische Spaltung möglich sein würde. Da war auch ich ein bisschen zu optimistisch. Wir haben es ja gesehen, es gab nach den Januarwahlen in Griechenland im Prinzip drei Politikstrategien der Linksregierung in Athen. Das eine war, die soziale Krise im Land versuchen zu beheben. Das zweite war, mit den Gläubigern einen neuen Deal zu machen. Und das dritte war, dafür, dass man etwas anderes bekommt als die Fortsetzung des immer gleichen Kürzungsdogmas und Krediten, die man eigentlich nicht will, weil sie ja letzten Endes nur neues Geld auf alte Schulden sind. Und dafür braucht man einen Bündnispartner. Und Syriza hat keine Bündnispartner gefunden. Die Regierung, die man da vielleicht auch in Erwartung hatte, Frankreich, Italien, hatten nicht den Mumm, sich gegen dieses deutsch orchestrierte europäische Gläubigerkonzert durchzusetzen. Schäuble hat am Ende in den entscheidenden Sitzungen das letzte Wort. Das ist demokratiepolitisch ein riesengroßes Problem. Das führt zu der Frage, ob linke Veränderung unter diesen europäischen institutionellen Bedingungen möglich ist und wenn ja, wie. Aber es ist ganz klar, in dem ersten halben Jahr hat vor allen Dingen Syriza darunter gelitten und da war auch die europäische Solidarität am Ende nicht ausreichend.
Hm. Nochmal zu den linken Positionen. Wir hatten gestern hier im Radio eine Debatte und da sagte jemand, wir brauchen einen neuen linken Populismus. Da bin ich erstmal zusammengezuckt bei Populismus und links und da sagt er, nee, ich meine nicht Demagogie, ich meine ein Populismus. Und das im positiven Sinne. Können Sie nachvollziehen, was der Kollege gemeint hat mit einem linken Populismus? Können Sie damit was anfangen?
Ich kann damit was anfangen, ich kann dem aber nicht zustimmen. Es gibt eine Diskussion seit einiger Zeit, die unter anderem die Frage stellt, inwiefern man, sagen wir mal, die sozial und politisch abgehängten Schichten wieder politisch ansprechen kann, auch von links. Da wird gefordert, das auch mit Methoden und Mitteln, mit einer Ansprache zu machen, die populärer ist, die einfacher ist. Ich glaube, es gibt bei dem Ganzen immer ein Problem. Die Wirklichkeit, der real existierende Kapitalismus, die Frage, wie man diese neoliberalen Zustände, die ja dringend überwunden werden müssen, nicht etwa, weil die Linke gewinnen muss, sondern weil die Zustände, die damit geschaffen werden, so furchtbar und am Ende auch so wenig zukunftsträchtig sind, die sind so kompliziert und so widersprüchlich, dass man von links keine Antworten durch Vereinfachung haben kann. Ich glaube, das ist ein großes Problem auch dieser ganzen Debatte über linken Populismus so ein bisschen ist, dass am Ende rauskommt, dass man vereinfacht, dass man Kollektive bildet, die am Ende auch, sagen wir mal, eine gewisse Öffnung zu Vereinfachung, zu am Ende ja letztendlich nicht mehr linken Positionen verursachen. Dagegen wäre ich, dass man in diesen Zeiten, in denen wir ja, das muss man auch selbstkritisch sagen, jede Woche eine neue Sau durchs mediale Dorf treiben, wo wir sehr, sehr einseitige Formen der Berichterstattung haben. Es gibt ja kaum noch einen Wechsel von Themen. Wenn wir jetzt seit mehreren Wochen ausschließlich über Terrorismus und IS reden, geht ja oft verloren, was eigentlich an anderen politischen Fragestellungen noch ist. Und da liegt eher so ein Problem. Da wird man mit linken Populismus nicht gegen ankommen. Man muss aber gleichzeitig einschätzen, dass zum Beispiel in Spanien, zum Beispiel in Italien natürlich Bewegungen auch Zustimmung bekommen haben, die anders funktionieren als die klassische Linke, die Linke links von der Sozialdemokratie beispielsweise existiert hat und die in Europa ja in den letzten 20 Jahren auch nicht so viel zu Wege gebracht hat.
Mhm. Wo wir gerade bei den Krisen sind, bei der Krise der Linke, da fällt mir auch die Krise des Journalismus ein. In den Zeiten von Pegida, AfD und Hetz im Netz, Querfront-Strategien und so weiter. Wie ist es da um die sogenannten Leitmedien bestellt, um die klassischen Medien? Die scheinen doch auch in einer tiefen Krise zu sein, oder ist das nur meine Wahrnehmung?
Nein, das ist das Vertrackte an diesem wirklich furchtbaren Lügenpressevorwurf, der ja auch also schon sprachlich in einer Tradition steht, die ganz, ganz klar abzulehnen ist. Aber es gibt natürlich ein Problem auch mit dem, sagen wir mal, politisch-medialen Betrieb. Es gibt, sagen wir mal, ökonomische Voraussetzungen, die dazu führen, dass sowas wie Meinungsvielfalt und auch Themenvielfalt immer weiter eingeschränkt werden. Ein Stichwort, um es mal zu illustrieren, die meisten Menschen konsumieren Nachrichten, wenn nicht über Fernsehen und vor allen Dingen Radio, über Regionalzeitungen. In Regionalzeitungen ist der Kostendruck in den letzten 10 Jahren extrem hoch gewesen. Was haben die Zeitungskonzerne gemacht? Sie haben in den Redaktionen vor allen Dingen gespart. Was führt es, wohin führt es? Das führt dazu, dass sehr, sehr viel Nachrichtenagenturzeug im Prinzip automatisch in die Berichterstattung einfließt. Das hat am Ende die Folge, dass zum Beispiel, um nochmal aufs Beispiel Griechenland-Krise zurückzukommen, am Ende in allen Zeitungen drinnen steht, wir hätten den Griechen schon so viel geholfen. 3 Lügen in einem Satz. Wer sind wir, wer sind die Griechen und was war Hilfe an dem Kreditprogramm? Aber sowas steht dann in allen Regionalzeitungen und da ist es natürlich auch relativ schwer, dann eine politisch lebendige Debatte auch über Alternativen zu führen, wenn die Leute so viel Einseitigkeit konsumieren. Es gibt, glaube ich, ein zweites Problem und da muss man nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen. Ich glaube, dass gerade die Gegenöffentlichkeit, gerade auch linke Zeitungen, gerade auch kritische Medien sich vielleicht in der Vergangenheit einfach auch nicht genug angestrengt haben, um bessere Inhalte, um eine lebendigere Berichterstattung, auch um kontroversere Debatten ein bisschen besser an die Leserin und den Leser oder die Hörerin und den Hörer zu bringen. Da müssen wir, glaube ich, selber einfach ein bisschen besser werden, denn dass es ein Bedürfnis danach gibt, auch mal etwas anderes zu lesen oder zu hören, ist ja klar. Und das darf man dann nicht irgendwelchen dubiosen Verschwörungsportalen überlassen.
Mhm. Wir haben hier intern auch immer mal, oder ich habe immer mal so die Diskussion um genau das, was Sie beschreiben, die Selbstkritik und die eigenen Positionen, dass sie manchmal medial aus so einer, aus einem Impetus der moralischen Überlegenheit kommen. Also wir sind die Guten, wir haben die richtigen Positionen und wir haben Recht. Ist das auch manchmal ein Problem von linker Gegenöffentlichkeit?
Ja, klar. Also insofern, als dass man ja auch immer damit konfrontiert ist, dass Kritik an Propaganda, sofern man diesen Begriff verwenden kann, schnell auch in Gegenpropaganda umschlagen kann. Und dann ist es genauso wenig aufklärerisch. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit gute journalistische und auch politische Entwicklungen dann gehabt, wenn man versucht hat, als linker Medienmacher nicht die Leute von irgendeiner Wahrheit zu überzeugen oder von seiner eigenen Meinung, sondern sie zu befähigen, selber sich eine Meinung zu bilden und das auf der Grundlage von möglichst vielfältigen, möglichst auch kontroversen Informationen, Hintergründen und Debatten. Es geht ja nicht darum, dass die Welt dann besser wird, wenn alle so denken, wie ich denke. Es wäre aber wahrscheinlich um die Welt besser bestellt, wenn mehr Leute anfangen würden, darüber nachzudenken, wie es läuft und warum es so läuft, denn dann kann man es erst verändern.
Mhm. Eine Riesenaufgabe, fast philosophischer Gedanke, das ist natürlich eine Aufgabe für die Zukunft. Wir blicken trotzdem noch mal ein bisschen zurück. Sie haben gesagt, das Jahr 2015 könnte das Jahr einer Wende. Rot-Rot-Grün in Thüringen war vielleicht nicht so die große Aufmerksamkeit am Anfang schon, aber das ist ja fast Normalität geworden. Wie sehen Sie das von außen jetzt? Von Berlin, Rot-Rot-Grün im kleinen Bundesland Thüringen.
Also ich glaube, dass was die Regierungsbeteiligung der Linken selber angeht, Rot-Rot-Grün in Thüringen das beste Beispiel ist. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es zum ersten Mal gelungen ist, da einen Ministerpräsidenten zu stellen. Ich glaube, es hat sich in Thüringen auch erwiesen, dass nicht ein Koalitionsvertrag und nicht nur unmittelbar die politischen Herausforderungen so eine Koalition prägen, sondern auch die Vorbereitungszeit. Und wir hatten in Thüringen ja schon in vorigen Wahlen zumindest die Möglichkeit, es hat nicht geklappt, dann ist da sehr, sehr lange und sehr intensiv gesprochen worden, da wurde Vertrauen gebildet, das zeigt sich ja bis heute. Ich meine, die haben ja nicht eine besonders dicke Mehrheit da im Landtag und trotzdem funktioniert es unter bisweilen sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Also die Haushaltssituation in Thüringen, bestimmte Fragen wie die Bildungspolitik oder jetzt auch der Umgang mit einer doch ja beträchtlich höheren Anzahl von Geflüchteten, da macht Thüringen jetzt nicht den allerschlechtesten Job. Es ist, das muss man aber auch sagen, natürlich auch ein Moment der Normalisierung dabei. Es ist erstens nicht mehr so aufregend, auch für die Medien, dass ein Linker irgendwo an die Regierung kommt. Es gibt weiterhin Bananen in Erfurt, so hört man hier in Berlin. Also was da bisweilen an Horrorszenarien an die Wand gemalt wurde, ist ja nicht eingetreten. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Koalition jetzt auch in den Mühen der Ebenen angekommen ist. Es gibt eine Erwartungshaltung, die über ein Maß an normaler Politik hinausgeht. Rot-Rot-Grün wird dann eine gute Mitte-Links-Regierung gewesen sein im Rückblick, wenn wir irgendwann sagen können, die haben an der einen oder anderen Stelle nicht nur besser die herrschenden Verhältnisse verwaltet, sondern sie haben angefangen, sie zu verändern. Und nach einem Jahr jetzt nun schon darüber den Stab zu brechen, das mache ich nicht. Aber klar ist, die rot-rot-grüne Diskussion über den Einstieg in einen größeren Modus von Veränderung, sofern er auf Landesebene möglich ist, da kann noch ein bisschen mehr gemacht werden, aber da haben sie auch noch ein paar Jahre Zeit.
Mhm. Kommen wir mal zur Veränderung der Parteienlandschaft. 2015 war ja auch das nicht nur das Jahr von Pegida, sondern auch das Jahr der AfD mit, man kann das hier in Thüringen und vor allen Dingen in Erfurt ja sehr gut beobachten, dass wirklich tausende Leute der AfD hinterherlaufen oder mitlaufen und sich ja auch die Umfragen in Richtung AfD ins Positive aus AfD-Sicht verkehrt haben. Das heißt, die Parteienlandschaft, wird die sich nachhaltig verändern in Richtung rechts? Was glauben Sie, oder ist das jetzt eher ein Aufflammen?
Nein, ich glaube, man muss schon damit rechnen, dass sich mit der AfD eine eindeutig rechte Partei auch in dem sogenannten etablierten Parteienspektrum festsetzen kann. Und das liegt ja nicht allein nur an der AfD, sondern es liegt vor allen Dingen an der Schützenhilfe, die von Union, insbesondere der CSU, kommt. Also man muss klar sagen, diese Partei, die bisweilen offen rechtsradikale Positionen vertritt, wird durch eine CSU stark gemacht, die genau diese Position in den etablierten Parteibetrieb einspeist, sie dadurch legitimiert und damit natürlich auch die Hetze, ich will mal dieses Wort doch ausdrücklich auch benutzen, der AfD in sowas wie einem richtigen Licht erscheinen lässt. Wir haben ja eine ganz interessante Entwicklung dieser Partei in diesem Jahr 2015 erlebt. So ein konservativ-autoritär-neoliberaler Flügel hat dort am Ende das Nachsehen gehabt in einer internen Auseinandersetzung, bei der sich ein offener rechter Flügel durchgesetzt hat. Und nun steht die AfD ja im Prinzip schon vor der nächsten Verpuppung und es ist wieder eine Radikalisierung nach rechts. Denn momentan ist man ja als Journalist beinahe oder muss sich dabei selber ertappen, dass man denkt, irgendwie diese Frauke Petri, die da momentan diese Partei führt, ist eigentlich schon der gemäßigte Flügel, wenn man an Björn Höcke aus Thüringen denkt, der ja nun also bisweilen mit offen, muss man sagen, ja faschistischen Positionen sich zu Wort meldet. Das ist eine ganz interessante Entwicklung und in dieser Entwicklung, und das wird bisweilen in der öffentlichen Debatte ein bisschen unterschlagen, verbirgt sich ja auch sowas wie eine von sozialen Abstiegsängsten bedrohtes Kleinbürgertum, welches sich da politisch repräsentiert sieht. Denn die Leute, die AfD wählen würden oder AfD wählen, sind nicht unbedingt die Ärmsten oder die Erwerbslosen oder der klassische Protestwähler, sondern es sind durchaus besser verdienende Handwerker und Angestellte. Und das ist ja die eigentliche Gefahr, dass sich dort am Rand sozusagen des politischen Parteiensystems etwas bildet, was am Ende in sich selber immer den Humus von Radikalisierung trägt. Und wenn man sich anguckt, was bisweilen am Rande von AfD-Aufmärschen passiert, wie stark diese Partei in ihrer aggressiven Stimmungsmache gegen Geflüchtete am Ende natürlich auch zum Stichwortgeber für die Attentäter wird, da muss man schon Sorge haben. Deswegen ist es meines Erachtens auch ganz, ganz richtig und wichtig, dass man denen keine Chance zur Normalisierung gibt. Es ist keine Partei, mit der man jetzt irgendwelche Gespräche führen kann. Die wollen eine Abschaffung dessen, was wir Demokratie mit Werten wie Gleichheit und Solidarität nennen können. Und deswegen kann man da auch keine Kompromisse machen, denn eine Toleranz mit den Intoleranten führt dazu, dass diejenigen, die Toleranz schützen wollen, das Nachsehen haben und dadurch große Bedenken.
Mhm. Herr Strohschneider, abschließend nochmal, die größte Veränderung 2015 war natürlich die Flüchtlingsfrage und für die einen unerwartet als Naturkatastrophenbild beschriebene Welle und Sturm und was es alles noch gab und Lawine, die plötzlich über uns reinbricht, dass plötzlich Flüchtlinge kommen. Das könnte man sagen, das hätten ja alle wissen können. Trotzdem kann ich nur sagen, mich persönlich hat es überrascht, dass es doch sozusagen mit dieser Heftigkeit dann kam. Wie war Ihr ganz persönliches Empfinden in der Flüchtlingsfrage, dass doch sozusagen so viele Menschen Flucht in Europa und in Deutschland suchen?
Ja, also muss man auch ganz offen sein, wenn Sie mich das im Januar gefragt hätten, hätte ich nicht vorausgesehen. Und als im März, April dann die Nachrichten kamen aus den Flüchtlingslagern, insbesondere im Libanon, in Jordanien, auch teilweise bei den Binnenflüchtlingen in Syrien, dass die nicht mehr vom World Food Program oder von der UNO ausreichend versorgt werden können mit Lebensmitteln, da deutete sich an, dass natürlich die Fluchtbewegung sich verstärken wird. Der Bürgerkrieg in Syrien, das Vorgehen des Assad-Regimes, der immer mehr zunehmende Terror von IS, die Frage der zunehmenden Konflikte in dem Gebiet, in dem Kurden leben, was ja in der Türkei, in Syrien und im Irak ist. Also dass die politische Gemengelage in sich die Potenz trägt, dass es so eine deutlich steigende Zahl von Flüchtenden gibt, die war im Frühjahr dann schon klar. Es gibt ja einen ganz interessanten Effekt, also auch der des politischen Journalismus. Wir wissen im Nachhinein natürlich immer alles besser und kritisieren die Regierenden dann dafür, dass sie Sachen nicht vorhergesehen haben. Das ist manchmal ein bisschen ungerecht, aber um vielleicht den entscheidenden Punkt oder die entscheidenden drei Punkte zu nennen. Ich glaube, wir sollten vor allen Dingen aufpassen, es nicht Flüchtlingskrise zu nennen. Es ist eine politische Krise im Umgang mit Geflüchteten, mit Menschen, die vor Krieg und Not und vor Elend fliehen. Diese politische Krise ist ja selbst verursacht. Also, dass Kommunen keine Ressourcen haben, um ein paar Menschen aufzunehmen. Es sind natürlich nicht weniger, aber es sind im Vergleich viel, viel weniger als beispielsweise in der Türkei, in Jordanien oder in anderen Ländern Zuflucht suchen. Dass unsere Kommunen das hier nicht schaffen, hat mit neoliberaler Politik der letzten 20 Jahre zu tun. Da ist einfach die öffentliche Hand ausgetrocknet worden und die kann jetzt nicht mehr helfen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und der macht mich von links nicht euphorisch, aber er zeigt mir, dass sich Dinge auch verändern können. Wir haben eine Solidaritätsbewegung, eine Zivilgesellschaft, die anders als in den 90er Jahren, wo wir ja schon mal eine ganz ähnliche Situation hatten, weitaus aufgeschlossener, weitaus größer und auch weitaus wirkmächtiger ist. Und da steckt etwas drin, was für Veränderung von Verhältnissen sinnvoll ist. Denn viele Leute machen jetzt gerade die Erfahrung, dass sie um einer Sache willen, die ihnen furchtbar wichtig ist, sich nicht unbedingt auf die Regierung verlassen können und dann helfen sie den Menschen eben selbst. Und das ist politisch außerordentlich wertvoll. Und jetzt kommt gleich die Einschränkung. Es gibt nämlich etwas, was genauso ist wie in den 90er Jahren, und das Amalgam zwischen den Regierenden, die also Anlässe schaffen durch ihre Äußerung, die dann der Mob ergreift und Anschläge zum Beispiel verursacht. Ich will nicht sagen, dass es eine direkte Linie ist, aber es gibt eine indirekte und da steckt eine außerordentliche Gefahr drin. Wir hatten in den 90er Jahren eine Situation, wo die Politik so mit Begriffen wie Asylschwemme, das Boot ist voll und so weiter, eine rechtsradikale Szene am Ende bestärkt hat, von denen sich ein Teil in den Terrorismus verabschiedet hat und am Ende hatten wir die NSU. Denn das, was der Nukleus dieser NSU, dieses Zwickauer Trios und der Helfershelfer gewesen ist, war die Asyldebatte der 90er Jahre und eine Politik, die am Ende unfähig war, diesem Rassismus Einhalt zu gebieten, weil sie selbst zum Rassismus geneigt hat. Und das kann heute wieder passieren und das in einer Zeit, wo wir eigentlich in der Aufklärung der NSU-Verbrechen sind und das kann einen bestürzen, denn offensichtlich zeigt sich einmal mehr, aus Erfahrung klug werden ist nicht notwendigerweise das, was Politik kann.
Sagt Tom Strohschneider, er ist Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und für diese Einschätzung, wünsche Ihnen einen angenehmen Jahreswechsel und ich hoffe, wir hören uns im neuen Jahr dann wieder. Dankeschön.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.